Es all, Lord, a pure, a poor spirit and
gib uns allen, Herr, einen armen Geist und ein reines Herz. Wir hungern und dürsten nach dir heute. Wir beten, dass dein Wort heute wieder zu uns spricht. Mit viel Licht und mit viel Leben. Amen. Lass uns nur kurz Matthäus 5, Vers 17 bis 20 lesen. Matthäus 5, 17 bis 20. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, wird gewiss kein Jota oder Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschieht. Wer daher eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Kleinste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft, werdet ihr gewiss nicht in das Reich der Himmel kommen. Amen. Lobt den Herrn. Es ist so gut, dass wir dieses Wochenende in Gemeinschaft verbringen können, insbesondere über den Berg Zion, das Reich Gottes. Gestern Abend war es sehr gut, wie wir gesehen haben, wer unser König ist. Wer ist der König in unserem täglichen Leben? Viele von uns kennen Jesus als ihren Erlöser, als unser Leben, als den Tröster. Er hat so viele Namen. Es gibt so viele Namen für den Herrn. Aber haben wir dieses Bewusstsein, dass Jesus Christus der gesalbte König ist? Der gesalbte König. Er ist nicht nur König in sich selbst. Nein, es war Gottes Verlangen, dass der Mensch die Herrschaft über die Erde hat. Dass die ganze Erde unter die Herrschaft des Menschen kommt. Und der eine, der es geschafft hat, ist unser Herr Jesus Christus. Er ist nicht nur als Mensch gekommen, sondern er hat alle gerechten Forderungen Gottes erfüllt. Sondern er ist auch der, der qualifiziert ist, über die Erde zu herrschen. Er möchte aber auch nicht nur alleine herrschen, sondern er möchte uns, dass wir Kinder Gottes wachsen und Söhne des Reiches werden, dass auch wir mit Christus herrschen und regieren bei seinem zweiten Kommen. Habt ihr darüber schon nachgedacht? Habt ihr das von letzten Abend euch mal überlegt? Das erste Mal, als ich das gehört habe, war ich so aufgeregt in meinem Herzen, so begeistert. Es gibt so zu sehen, dass es so viel mehr, dass wir nicht nur Sonntag für Sonntag Botschaften hören, nicht nur, dass wir gute Kinder sind, die im Gemeindeleben aufwachsen, sondern dass es ein ultimatives Ziel gibt, dass jeder von uns zu einem König und einem Priester wird. Geschwister, dies ist unser Erbe. Dies ist es, was Gott von uns allen, für uns alle wünscht. Das ist unser Endziel. Du bist Aaron. Hast du jemals festgestellt, dass es dein Endziel ist, mit Christus zu regieren in dem kommenden Zeitalter? Oder hast du schon dein ganzes Leben darüber geträumt? Nein, jetzt weißt du es. Lob den Herrn. Ich war so glücklich, als ich das als junger Mensch herausgefunden habe, weil das mein ganzes Leben verändert hat. Ein Leben voller Bedeutung. Dass ich im Geist lebe und im Geist wandle. Jede Nation, jedes Reich hat eine Verfassung. Wenn ihr in die USA schaut, wurde von Anfang an gab es eine Verfassung, als es gegründet wurde. Und als ich als Kind in den USA aufgewachsen bin, musste ich die Verfassung lernen und ich musste sogar die Präambel auswendig lernen. Musstest du das noch lernen? Ah, ich bin in Australien geboren, Entschuldigung. Aber ich weiß, meine Tochter Sarah musste es auswendig lernen. Sie musste es immer und immer wieder lesen. Kannst du es noch auswendig? Wir das Volk. Es ist so wichtig in USA, dass wir als eine Nation stehen unter Gott. Ja, wir kennen sogar den Schwur. Ja, so war es, als ich in den USA aufgewachsen bin. Gott hat auch eine Verfassung für sein Reich. Wenn ihr zu Exodus zurückgeht, das Erste, was Gott getan hat, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Sie haben einen Stopp gemacht beim Berg Sinai. Was wurde dort gegeben? Das Gesetz oder die Verfassung. Dort gab es die zehn Gebote und alle Anweisungen, die von Gott zu seinem Volk gegeben wurden. Dies war die Verfassung für die Kinder Israels. Jerusalem sollte die Freude der ganzen Erde werden. Wie sollte das geschehen ohne eine Verfassung? Denkt darüber nach. Das ganze Volk Israel war in Ägypten gefangen. Was für eine Verfassung hatten sie? Was für eine Lebensweise? Finsternis, die Wege der Welt. Heute, was sind wir heute? Wir sind die Gemeinde in Toronto. Wir sind das Reich Gottes. Ich hoffe, dass wir letzte Nacht einen Neustart hatten, eine Gedankenänderung in unserer Einstellung, dass die Gemeinde in Toronto nicht nur eine Gemeinde ist, wo es Gemeinschaft gibt, wo wir einander helfen. Das heißt nicht, dass das alles falsch ist. Nein, wir brauchen einen Neustart in unserem Denken, dass die Gemeinde hier auch das Reich Gottes ist. Habt ihr die Gemeinde jemals als das Reich Gottes betrachtet? Ich habe gehört, manche sind neu gerettet und getauft. Ihr seid nicht nur getauft hier für ein bisschen Gemeinschaft in der Gemeinde Toronto. Nein, ihr wurde in das Reich Gottes hineingetauft. Wenn ihr in Gottes Reich seid, was ist das Allererste, das ihr wissen müsst? Ihr müsst die Verfassung kennen. Und die Kapitel 5 bis 7 in Matthäus. Gestern Abend haben wir in Matthäus begonnen. Als Jesus Christus kam, predigte er das Evangelium des Reiches der Himmel. Und wir müssen auch sehen, dass es in Gottes Reich eine himmlische Verfassung gibt. Daher, wenn ihr die Verse 17 bis 20 lest, er hat hier nicht die 10 Gebote über den Haufen geworfen und gesagt, vergesst sie, denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und diese Erfüllung sind nicht nur unsere äußeren Aktionen und Taten. Nein, es passiert in uns, in unseren Herzen. Es war gut, dass Ossi am Anfang den Anfang von Matthäus 5 mitteilte, weil das ist der innere Charakter der Söhne des Reiches. Alles, was dort beschrieben war, ist so gegensätzlich zu unserer Natur. Ihr sagt, gesegnet sind die Armen im Geist. Wie viele von euch dachten, als sie den Titel der Konferenz sahen hier, Berg Zion und das Reich Gottes, habt ihr nicht gesagt, oh, schon wieder das Reich Gottes, als ihr diesen Titel sagt? Ich hoffe, lob den Herrn ist unsere Antwort, weil wir das hören müssen. Denkt nicht, dass ihr müde werden könnt, über die Verfassung von Gottes Reich zu hören. Hey, in der Verfassung in den USA, wenn ihr in der 8. Klasse, 9. Klasse und 12. Klasse und in der 5. Klasse das lernen musstet, so viele Male, das ist doch ziemlich wichtig. So als Volk des Reiches heute, soll es nicht auch so wichtig für uns sein, dass wir trainiert werden im Weg des Reiches? Denn sind unsere Charaktereigenschaften wichtig? Wie können wir trainiert werden, wenn wir nicht sanftmütig sind? Heute ist es hart. Am Arbeitsplatz, wie viele von euch wollen vom Chef korrigiert werden? Niemand mag das. Ihr Schüler, Studenten, wollt ihr gern kritisiert werden von euren Professoren? Ihre Schüler, ihr Kinder, wollt ihr was von euren Eltern hören und korrigiert werden? Wenn ihr diese inneren Charakteristika von den Söhnen des Reiches lest, bete, dass der Herr uns solch eine Einstellung gibt, diese Charaktereigenschaften. Weil das ist es, was der Herr für uns braucht, um uns zu trainieren. Wenn wir so verhärtet sind und so gefüllt sind mit unserem Lebensweg und unserem Lebensstil, wie sollen wir dann korrigiert werden von Gott, unserem Vater? Wie sollen wir lernen, Jesus und unserem gesalbten König gehorsam zu sein? Das ist so wichtig für uns, Geschwister. Und wenn wir zur zweiten Hälfte kommen, dann seht ihr, dass das Reich der Himmel nicht nur eine Sache der äußeren Taten sind, sondern es geht tiefer in eure Herzen. Wenn ihr hier weiterlest, Vers 21, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, nichts nutzt, soll dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, Narr, soll der Gehenna des Feuers verfallen sein. Ihr habt noch nicht mal gemordet, die Tat vollbracht. Aber in eurem Herzen ist bereits Zorn und Ärger. Und wenn ihr hier durch diesen zweiten Teil lest von Kapitel 5, dann seht ihr, dass der Herr mit unserem Herzen, unser Herz behandeln will, den Zustand unseres Herzens. In diesen Tagen werdet ihr vielleicht fragen, bin ich böse auf meine Kollegen und böse auf so viele Menschen um die ganze Welt draußen? Wisst ihr, der Herr, wo behandelt der Herr unsere Herzen? Es ist in unserem Haus, es ist in unseren Familien. Ihr werdet sagen, ich hasse meine Eltern nicht. Wenn du korrigiert wirst, was ist deine innere Einstellung im Herzen? Ist da ein bisschen Ärger? Mama, warum redest du so mit mir? Zwischen Ehemännern und Ehefrauen, wenn ihr etwas besprecht, ich habe Recht und du hast Recht, wer liegt falsch? Du oder ich? Ich bin nicht falsch. Und was passiert am Ende in deinen Herzen? Wir werden zornig, wir werden ärgerlich. Das ist sehr praktisch. Und auch zwischen den Geschwistern. Ich hatte Freude, dass wie meine Schwestern, meine Töchter aufgewachsen sind. Wenn sie gespielt haben, haben sie sehr schön zusammen gespielt, aber wenn sie gestritten haben, dann haben sie auch ganz schön miteinander gestritten. Wenn ihr jung seid, dann, ja, jetzt könnt ihr drüber lachen. Aber manchmal, wenn dieser Zorn nicht behandelt wird, wenn ihr jung seid, wenn ihr älter werdet, was passiert dann? Es wächst eine bittere Wurzel in unserem Herzen. Und dann muss der Herr uns in neue Situationen bringen, um es bloßzustellen und um es zu richten. Diese Sache mit dem Ärger in unserem Herzen ist zu behandeln. Ja, es kann zu einer bitteren Wurzel werden. Daher sind wir oft erinnert an 1. Johannes, Kapitel 2. Wer sagt, dass er im Licht ist und seinen Bruder hasst, der ist bis jetzt in der Finsternis. Wer aber im Licht wandelt, in dem ist kein Anstoß. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in Finsternis und wandelt in der Finsternis. Und er weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Kapitel 4, 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Das hat wirklich in mein Herz geschnitten. Diese Sache der Verfassung, nicht nur der 10 Gebote unserer äußeren Taten, der Herr will tiefer gehen und er will wirklich an die letzte Wurzel unseres Herzens gehen und das behandeln. Und ich danke dem Herrn heute für viele Gelegenheiten in meiner Familie, um diese verbliebenen, bitteren Wurzeln zu behandeln. Er bringt sie ans Licht durch viele verschiedene Wege und Situationen. Es ist nicht nur zwischen meinen 2 Töchtern. Es ist auch zwischen Erwachsenen, Kindern und Eltern. Es gibt so viele kleine Dinge, die der Herr aufbringt und ans Licht bringt. Aber sie sind nötig, weil es hier eine sehr starke Situation ist und ein sehr starkes Wort. Wenn wir zornig sind, dann haben wir die Gefahr des Gerichtes. Es fängt in unserem Haus an, in unseren Familien, in unserer Ehe, mit unseren Kindern, zwischen Geschwistern. Das Reich beginnt hier. Das Leben, das er uns gegeben hat, muss uns verändern und umwandeln, damit wir mehr und mehr ihm gleich werden. Im Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Es ist vielleicht nicht die äußere Tat des Ehebruchs und der Unzucht. Nein, der Herr behandelt jetzt die Lust des Fleisches in unseren Herzen. Und ihr solltet das nicht ignorieren, missachten. Satan will das völlig ausnutzen, vor allem bei den jungen Leuten, all den jungen Leuten. Viele von euch kommen jetzt ins College. Emmanuel, und noch jemand. Ihr hattet schon eure Orientierungswoche. Und was habt ihr gesehen? Viele Dinge, nicht wahr? Viele Dinge, die ihr vielleicht noch nicht in der Highschool gesehen habt. Aber wir sollten nicht naiv sein und Satans Pläne missachten. Er stellt sicher, dass wir allen Dingen ausgesetzt sind, die die Lust des Fleisches hervorrufen. Und ihr tragt das Fleisch mit euch überall. Wo? Mit diesen Geräten hier. Selbst bei den Bibel-Webseiten, manche von den Werbungen, die ich dort sehe, bin ich überrascht. Das ist Bible Gateway. Und dann ist eine Werbung an der Seite. Und es ist aber genug, um die Lust der Augen zu reizen. Warum ist dies so gefährlich? Ihr müsst erkennen, der Feind will letzten Endes die Familie zerstören, die Einheit der Familie. Wenn ihr junge Leute seid, Single seid, dann fliehe die jugendlichen Lüste und jage nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden mit denen, die den Namen des Herrn anrufen. Es ist gut, wenn ihr diesem gemeinsam nachlauft, mit allen denen, die den Namen des Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber rate mal, wenn du verheiratet bist, denke nicht, dass die Lust des Fleisches um ist. Deswegen ist in den USA 50% Scheidungsrate, mehr sogar, weil Satan die Einheit der Familie zerstören will. Er will, dass Gottes Reich zerbricht in der Familie. Wenn die Familien zerbrochen sind, wie könnt ihr dann das Reich haben? Dann berührt er die Sache unserer Herzen. Und wenn ihr weitergeht zu Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass den Alten gesagt wurde, du sollst keinen falschen Eid leisten, du sollst jedoch dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, und später sagt er, 37, lasst euer Ja, Ja sein, euer Nein, Nein, denn was darüber ist, das ist von dem Bösen. Noch einmal, dies ist die Sache, dass unsere Herzen behandelt werden. Wenn wir miteinander reden, was ist das Motiv hinter unserem Sprechen in unseren Herzen? Ist euer Ja wirklich ein Ja? Ist euer Nein wirklich ein Nein? Oder ist da etwas, steckt da was versteckt dahinter? Vielleicht sagt ihr Ja bei der Arbeit, aber dein verborgenes Motiv dahinter ist, du willst etwas als Gegenleistung haben. Wie oft sagen wir, Ja ist Ja bei der Arbeit, Nein ist Nein bei der Arbeit? Es kommt zu unserem Herzen. Wo ist unser Herz? Ich verspreche, ich schaffe das. Ich kriege das erledigt. Das habe ich oft bei der Arbeit gehört. Ich verspreche dir, ich mache das. Und sie sehen, dass ich ein bisschen zweifle. Nein, John, ich kriege das geschafft. Und sie werden viele Sachen sagen, dass du glaubst, dass sie es schaffen. Aber wie ist unser Sprechen? Wie sprechen wir? Darum ist es gut, in Kolosser 4, Vers 6, dass eure Rede allezeit in Gnade sei, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Lernt das bei der Arbeit. Weil wenn wir von Montag bis Freitag bei der Arbeit sind, wenn wir nicht mit dem Herrn zusammen sprechen, wie werdet ihr dann sprechen, wenn ihr mit den Heiligen zusammenkommt? Reden wir in der gleichen Art und Weise wie bei der Arbeit? Denkt darüber nach. Montag bis Samstag reden wir den Weg auf die Weise der Welt. Und dann wollen wir am Sonntag mit den Geschwistern sprechen? Wie wird dieses Sprechen sich anhören? Dies ist eine tägliche Übung in unseren Herzen. Und dann hier dieser letzte Bereich, wie wir mit unseren Feinden umgehen. Ab Vers 38. Hier Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.
Und
Zuletzt habe ich gehört, mein Neffe kam zuerst in die High School und er wurde irgendwie verletzt.
Und
mein Onkel, ich habe als Onkel reagiert, wie konnte das passieren? Wie reagiert ihr? Ihr werdet vielleicht den anderen nicht schubsen. Wie macht ihr es? Okay, es geht um Hausaufgaben abschreiben. Wie macht ihr es, wenn ihr die Hausaufgaben nicht rechtzeitig fertig habt? Wie haben wir es früher gemacht? Okay, heute ist alles elektronisch, auch die Hausaufgaben. Aber was ist es, wenn solche Sachen mit euch passieren heute? Wie reagiert ihr in solchen Situationen? Und bei der Arbeit. Das Schlimmste, was passieren kann bei der Arbeit, wenn du etwas machst, was gut für die Firma ist, aber jemand anderes kriegt dafür das Lob. Huh? Wie reagiert ihr? Es gibt eine Reaktion in unserem Herzen. Wir sagen vielleicht nichts, aber in unserem Herzen ist schon eine Reaktion. Diese vier Situationen, die hier beschrieben sind, in der zweiten Hälfte von Matthäus 5, die deuten auf die himmlische Verfassung, dass es nicht nur die äußeren Taten sind, sondern sie geht direkt um mein Herz. Das ist die Art und Weise, was für ein Herz und was für eine Natur wir haben müssen, um Söhne des Reiches zu sein, weil wir am Ende steht geschrieben, daher ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vers 48. Euer Vater im Himmel ist vollkommen. Vielleicht fragt ihr euch, wie ist das überhaupt möglich? In meinem natürlichen Menschen ist das nicht möglich. In unserem Fleisch ist es nicht möglich. Aber erinnert ihr den einen Satz von gestern Abend? Ich habe ihn aufgeschrieben. Alles, was Christus auf der Erde vollbracht hat, ist für uns. Alles, das er auf der Erde vollbracht hat, ist für dich und mich. Das bedeutet, alle diese Dinge, mit denen wir täglich konfrontiert sind, der Herr selbst ist schon da durchgegangen. Er kann mit uns mitfühlen, selbstverständlich. Er weiß unsere Schwachheiten, die Dinge, die wir konfrontiert sind. Aber er hat alles überwunden. Er hat es vollbracht, nicht nur für sich selbst, sondern für uns, insbesondere für uns. Und dieses Leben des Reiches ist schon in unserem Geist. Darum steht in Offenbarung Kapitel 3, Vers 21 ist immer eine Ermutigung für mich. Emmanuel, kannst du das für uns lesen?
Revelation chapter 3, verse 21.
Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Exakt. Ich habe auch überwunden und habe mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt. Hier steht's. Es bedarf einer Aktion von unserer Seite. Der, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden. Wenn wir wählen, dem Herrn zu gehorchen, ihm zu folgen, dann wird er dich mit Sicherheit, Emmanuel, den ganzen Weg zum Thron bringen. Glaubst du das? Vertraust du dem Herrn, das zu tun? Amen. Ja. Ja, dann sei geübt, den Herrn täglich zu wählen, weil dieses Leben in uns allen ist. Wir alle haben diese Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Was wir lesen, das ist nicht nur, dass wir Gesetze halten müssen, es ist in diesem Leben, das schon in uns ist. Und es ist nur eine Frage, ob wir geübt sind, das Leben zu wählen. Wenn wir zu 5. Mose gehen, 5. Mose, Kapitel 30, Vers 11, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht so wunderbar für dich und nicht so fern. Wenn wir weitergehen zu Vers 14, sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Lob den Herrn für sein Wort. Der Schlüssel, dem Herrn zu gehorchen, ist sein Wort. Seid gestärkt. Wir haben viel über das Wort Essen gesprochen. Es ist wichtig, das Wort zu essen. Warum? Weil das Wort uns von innen raus stärkt, damit wir nach dem Geist leben können. Und wenn wir durch den Geist leben, dann können wir seine Gesetze halten. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr hat uns die Wahl gegeben zwischen Leben und Gut, Tod und Böse. Welchen Weg wollt ihr wählen? Tim, du willst das Leben wählen. Lob den Herrn. Wir alle wollen das Leben wählen. Aber es gibt hier dieses Gesetz, diesen Befehl, den Herrn zu lieben. Diese Gebote zu halten, ist nicht, weil ich halt unbedingt sie halten will, sondern es ist, weil wir den Herrn lieben. Als wir gestern diese Vision sahen, was der Herr, Gott, der Vater, für uns vorherbestimmt hat. Es hat in mir so eine Liebe erweckt. Es ist nicht nur alles für mich. Denn darum, wegen der Liebe, will ich mich dem Vater geben. Und wenn wir den Vater in so einer Weise lieben, dann wissen wir, was auf seinem Herzen ist und was in seinem Reich passiert. Und wenn wir sehen, was auf seinem Herzen ist, dann haben wir ein Verlangen, seine Gebote zu halten. Und es ist durch diese Liebe, durch die wir fähig sind, seine Gebote zu halten. Der Herr sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet ihr meine Gebote. Aber wenn sich dein Herz abwendet, Vers 17, wieder das Herz. Es ist sehr wichtig, was ist tief in unserem Herzen? Wenn es sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, anderen Göttern anzubeten und ihnen zu dienen, so verkünde ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lang leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Der Herr, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst. Kommt euch das bekannt vor? Das ist dasselbe Gebot, das Gott Adam und Eva gegeben hat. Es gab zwei Bäume, den Baum des Lebens und den Baum des Todes. Wähle das Leben. Heute, in unseren Entscheidungspunkten, Geschwister, möge der Vers 20 unsere Erfahrung werden, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Geschwister, lasst uns in diese Verfassung hineingehen. Wir schaffen es nicht, in alle Details in dieser kurzen Konferenz hineinzugehen, aber wir beten, dass ihr alle weiter den Herrn sucht. Herr, was bedeutet das in unserem täglichen Leben, insbesondere in unserem Familienleben, wenn der Herr hier durchbrechen kann mit seinem Reich in unseren Familien? Stellt euch vor, alle Familien hier in Toronto, in allen Gemeinden auf der ganzen Erde, wenn das Reich in unseren Herzen regiert und besonders in unseren Familien. Meine Güte, was für ein Reich werden wir im Gemeindeleben haben. Lobt den Herrn für dieses Reich der Himmel, für diese himmlische Verfassung. Mögen wir den Herrn lieben und diese Verfassung halten und sie tun. Ich möchte euch alle ermutigen, das Wort zu lesen. Lest es einfach. Wir brauchen nicht viel Interpretation, aber das Wort ist Leben. Es wird euch helfen. Denkt nicht, dass ihr es schon wisst. Das Wissen wird nicht helfen. Aber das Wort essen, es zu lesen, jeden Tag, darüber nachdenken, so wie es Essen zu essen. Wenn ihr das Essen aufnehmt, dann arbeitet es. Es stärkt uns und hält uns gesund. Das Wort vermischt mit Glauben, sagt Hebräer in Hebräer Kapitel 4. Oft dachten wir, wir müssen so viel verstehen. Ihr müsst nicht so viel verstehen. Ihr müsst es lesen, das Wort lesen und es essen. Nehmt es in euch auf. Und ihr werdet überrascht sein, dass das Wort, das in uns wohnt, das in unser Sein hinaufgenommen wurde, das wird uns helfen. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Aber es ist nicht nur eine Sache des Verständnisses. Ich habe heute Morgen Brot gegessen. Ich habe nicht verstanden, ich habe keine Ahnung von Brot. Ich weiß auch nicht mal, wie man Brot backt. Das Einzige, was ich weiß, wie man es essen kann. Du musst warten, bis Shirley mir es erklärt, meine Schwester, wie dieses Brot gebacken wurde. Und am Ende bin ich so hungrig und schwach. Nicht wahr? Hast du mir erklärt, wie das Ei entstanden ist, wie eine Henne ein Ei legen kann? Wer kam zuerst, die Henne oder das Ei? Was kam zuerst? Wenn wir das analysieren, dann verhungern wir zu Tode. Müsst ihr Eier verstehen und alles darüber wissen? Aber ihr habt sie genossen. Ah, wunderbar. Mit dem Wort Gottes ist es genauso. Wenn Gott spricht und zu uns sprach, hat Jesaja gesagt, dass sein Wort, sein Sprechen nie leer zu ihm zurückkehrt. Was der Herr wird in dir alles vollbringen, was er tun will. Das Wort wird alles in dir vollbringen, was der Herr tun will. Schon bevor das Gesetz Gottes Volk gegeben wurde, haben sie gesagt, wir werden es tun. Schon bevor es gegeben wurde, haben sie das erste Gebot gebrochen, in einer furchtbaren Weise. Unser Fleisch kann das Gebot nicht halten. Darum müssen wir von Neuem geboren werden. Unser Bruder hat von der zweiten Natur gesprochen. Aber selbst wenn du von Neuem geboren bist, bedeutet es nicht, dass du sofort eine Person bist, die Gottes Gebot hält. Genauso ist es mit unserem menschlichen Leben. Warst du ein guter Junge, nachdem du geboren wurdest? Obwohl du ein menschliches Leben hast, braucht es Zeit, dass wir lernen. Es braucht Zeit, dieses Leben zu entwickeln. Denk nicht, dass wir unser geistliches Leben nicht entwickeln müssen. Darum haben wir Christen so viele Probleme, obwohl wir wiedergeboren sind, gerettet, Vergebung empfangen haben, haben wir immer noch viele Probleme. Schaut euch viele Christen heute an, reife Christen. Nachdem sie für so viele Jahre gerettet sind, haben sie keine Probleme mehr. Oder wir wissen die Bibel nicht. Wir kennen die Bibel nicht genug. Deswegen haben wir so viele Probleme. Ich sage dir oft, je mehr du verstehst, desto mehr Probleme hast du. Dann streiten wir über die Interpretation der Bibel. Ich bin nicht einverstanden, was du sagst und du nicht mit mir. Darum haben wir so viele Spaltungen unter Gottes Volk. Das bedeutet nicht, dass wir die Bibel nicht kennen. Aber wir kennen mehr, als was die Bibel sagt. Das ist das Problem. Ich möchte nicht so viel wissen. Ich möchte dem Herrn vertrauen und Glauben an ihn haben. In deinem ganzen Christenleben wirst du nie völlig frei sein von Problemen. Hast du keine Probleme mehr? Nach so vielen Christenjahren hast du immer noch Probleme? Meine Güte, wann erreichst du denn den Punkt, wo du nie wieder Probleme hast? Wenn der Herr wiederkommt. Deswegen hat Paulus gesagt, solange wir in dieser irdischen Hütte wohnen, seufzen wir. Wir haben immer Schwierigkeiten. Letzte Nacht hatten wir ein bisschen Gemeinschaft. Es war Gemeinschaft. Ich will hier niemanden anpredigen. Ich will auch eigentlich niemanden irgendwas lehren. Ein Geschwister hat gefragt, ich möchte mit dem Herrn vorangehen und Christus erfahren und Opfer dem Vater bringen. Manchmal funktioniert es aber und manchmal funktioniert es nicht, weil es so viel Schwachheit noch gibt. Es ist so schwierig. Was soll ich tun? Was würdest du sagen, Mo? Ich frage immer, wie? Es gibt keinen Weg. Der Herr ist dein Leben. Du hast dieses Leben. Und dieses Leben wird dir helfen. Wir brauchen alle diese Schwachheiten und Probleme. Paulus hat nicht über seine Stärke sich gerühmt. Paul, hat er das? Ich bin so stark. Ich habe so viel getan. Weißt du denn nicht, dass ich ein Apostel bin? Paul sagte, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ihr denkt, Schwachheiten sind nicht gut, nicht wahr? Ich habe nie jemanden gehört, dass Schwachheiten gut sind. Ich sage euch, es ist wunderbar, es ist Teil eures Lebens. Weil wenn ihr schwach seid, dann wendet ihr euch zum Herrn. Ihr nehmt Christus. Wenn ihr so stark seid und Superman seid, dann braucht ihr ihn nicht mehr. Hier, es gibt ein T-Shirt, wo Superman draufsteht. Ihr seid so super, ihr braucht Christus nicht mehr. Lasst mich euch etwas sagen. Ihr werdet nie zu Superman werden. Wir werden nie zu Superman werden, solange wir auf dieser Erde sind. Und das ist auch gut, weil es uns zum Herrn wendet. Darum sagt Paulus, ich rühme mich in meinen Schwachheiten. Wir predigen, wir sagen immer, Bruder, sei stark, okay? Warum sagen wir dann immer den Leuten, seid stark? Wendet euch zum Herrn, ruft seinen Namen an. Dies ist die Erfahrung von Bruder Paulus. Er war der Apostel. Er hat gesagt, nicht, dass ich schon vollendet bin. Lobt den Herrn. Oder hast du geistlich schon deinen Abschluss? Bist du immer enttäuscht, wenn du versagst? Nur manchmal? Macht euch keine Sorgen. Dies ist Teil unseres menschlichen Lebens. Die Niederlage ist die Mutter des Erfolgs. Erinnert euch an diesen Spruch. Ihr habt diesen Spruch auch gelernt. Glaubst du ihn auch? Nein, ich will keine Niederlage. Warum nicht? Je mehr du Niederlagen hast, desto mehr Erfolg wirst du erfahren. Ist es wirklich so? Wir erzählen gerne den Leuten unsere Erfolgsgeschichten. Niemand erzählt gerne seine Niederlagen. Machst du das? Redest du gerne über deine Niederlagen? Aber lob den Herrn. Weil wir schwach sind, wenn wir schwach sind, wenden wir uns zu dem Herrn. Wir haben ein Leben, das immer von ihm abhängig ist. Und unser geistliches Leben muss erwachsen werden. Christus gewinnen. Wisst ihr, das ist Gottes Weisheit, dass er dir dein Fleisch noch lässt. Ihr glaubt das vielleicht nicht. Ihr mögt das vielleicht nicht. Wollt ihr lieber ein perfektes Leben haben? Dann braucht ihr Christus nicht mehr. Wozu brauchst du Christus, wenn du schon perfekt bist? Ich bin jetzt 81. Ich war mein ganzes Leben ein Christ, in einer christlichen Familie geboren. Ich brauche immer noch Christus, mehr als je zuvor. Weil je älter man wird, desto schlimmer, ernster werden die Probleme. Die Probleme wachsen mit dir. Wenn du jung bist, hast du nicht viele große Probleme, nicht wahr? Mit 3 Jahren hast du große Probleme? Sie denken, sie haben große Probleme. Aber ihre Probleme sind nur so klein. Aber wenn wir erwachsene Christen Probleme haben, ich sage euch, diese sind zerstörerisch. Darum müssen wir mehr Christus gewinnen. Lernt, den Herrn zu gewinnen. Alle diese Qualitäten, die in Matthäus 5 erwähnt sind, diese intrinsischen Charaktereigenschaften des Lebens, sie beschreiben nicht dich und mich, sondern sie beschreiben Christus. Sie sind Christus. Wer hat ein reines Herz? Ich? Christus hat ein reines Herz. Er ist der Friedensstifter. Christus ist unser Friede. Er ist der Barmherzige. Ich bin es nicht. Darum, jedes Mal, wenn Dinge passieren und ich reagiere, deswegen brauche ich Barmherzigkeit. Wo soll ich sie bekommen? Durch ihn, von ihm. Weil er ist der Barmherzige. Wer ist der Gerechte? Es ist Christus. Was wir alles tun müssen, nicht enttäuscht sein, aber jede Gelegenheit zu nutzen, zum Herrn zu wenden. Herr, ich brauche deine Barmherzigkeit in jeder Situation. Jede Situation bringt uns zum Wenden zum Herrn und dass wir ihn gewinnen. Seid also nicht enttäuscht. Okay, Stephen, selbst wenn du fällst, wenn du versagst, es ist wunderbar. Herr, Halleluja, ich wende mich zu dir. Sage das. Lob Gott. Wir können es alle schaffen. Durch ihn. Nicht durch euch selbst. Durch ihn. Lob den Herrn.